2023 war das Gaming-Jahr der verkehrten Welt, zumindest wenn ihr mich fragt. Ich meine, die großen Spiele, die namhaften Serien und Publisher, von denen wir auch Großes erwartet haben, also ich sag mal, es war nicht alles schlecht, aber es gab eben auch leider oft ein Aber. Auf der anderen Seite haben Spiele dominiert, die Anfang des Jahres fast niemand so richtig auf dem Zettel hatte. Baldur's Gate 3 ist ja das beste Beispiel oder auch sowas wie The Finals. Und drumherum, um dieses Ganze tobt ein Paradoxon, während schon lange nicht mehr so viele und auch so viele gute Spiele erschienen sind, streicht diese Industrie gleichzeitig Stellen wie ein Bahnhofsbäcker Butterstullen. Also frage ich mich doch, was war das für ein Jahr, was für eine Wertung geben wir diesem 2023? Wie immer werden wir an dieser Stelle das höchstrichterliche Urteil darüber fällen. Ich bin die Early Access Version von Michael Graf, exklusiv für Vorbesteller. Mir zugeschaltet ist der Vorsitzende Berufungsrichter am Bundesshootergericht und Experte für Open-World-Gesetzgebung. Erheben Sie sich für Dimi Hallay.
Hallo, hallo.
Sehr richterlich gegrüßt, sehr schön. Ebenfalls mit dabei ist natürlich die leitende Autorin des Bethesda-Strafgesetzbuches und examinierte Pflichtverteidigerin für Indie-Horror. Bitte Ruhe im Gerichtssaal für Geraldine Hohmann.
Hallo, muss ich mich wieder setzen?
Ja, wir sortieren das noch. Wir sind noch nicht so erfahren, was diese ganzen Gerichtsprozesse angeht. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich so. Das ist immer mein Lieblingspodcast im Jahr. Und Dimi und ich haben gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir können diesmal vielleicht nicht nur grumpy sein, weil wir bisher, wenn man sich die Titel unserer Podcast- und Talk-Jahresrückblicke anguckt, immer sowas hatten wie das Jahr der zweiten Reihe, das Jahr der Empörung, das Jahr, in dem die Spieleindustrie stillstand. Aber Dimi, dieses Jahr haben wir auch Grund zur Freude?
Ja, also auf jeden Fall. Vor allem können wir jetzt dieses Jahr sagen, dass auch mal so ein bisschen unsere Prognosen eingetroffen sind. Weil ich weiß noch, für 2022 dachten wir allen, das wird das Jahr der fetten Releases. Und dann war es das Jahr der Verschiebungen. Und jetzt haben wir 2023 gehabt, wo dann tatsächlich viele Spiele auch mal rausgekommen sind. Also es wurden auch viele verschoben, ne? Stichwort Skull and Bones. Aber ich finde, jetzt mal rein, wenn man sich nur die Spiele anschaut, hatte 2023 einfach sehr, 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 sehr viele richtig starke Releases. Und das ist auch schon mal eine gute Kennziffer, um ein Jahr als sehr positives Jahr zu bewerten.
Was diese Verschiebungen angeht, ich kann ja sagen, in der Redaktion hatte ich unter anderem die Aufgabe, seit Jahren unseren Verschiebungshub zu aktualisieren. Also der Artikel, in dem ich immer regelmäßig eintrage, was wurde jetzt wieder verschoben und auf wann und warum. Und ich glaube, diesen Hub habe ich ins Leben gerufen, ja, 2020 oder 2021. Und seitdem gibt es da Spiele, die von Anfang bis Ende da drauf standen. Zum Beispiel Skull and Bones. Skull and Bones ist absoluter Dauertäter auf dieser Liste. Und diese Liste habe ich halt sehr, sehr lange aktualisiert und sehr, sehr lange haben wir immer gesagt, na komm, dieses Jahr muss doch jetzt langsam mal alles kommen, was verschoben wurde. Sehr, sehr viel ist, wie gesagt, 2023 jetzt erschienen. Dazu dann noch die Sachen, die planmäßig 2023 erschienen sind. Und das war ein fettes Jahr.
Ja, das war eins dieser Jahre, wo man, wenn man so eine Liste macht für den Jahresrückblick, dann sagt, wie war das auch dieses Jahr? Atomic Heart war dieses Jahr Forspoken. War das wirklich 2023. Es ist einfach verrückt. Wir können auch hier natürlich keine vollständige Liste aller Spiele herunterbieten, sonst wären wir in 3 Jahren noch da. Aber es ist Wahnsinn, wie viel passiert ist, schon im ersten Halbjahr. Und aber auch für mich Wahnsinn, wie sehr das zweite Halbjahr, so ab Baldur's Gate 3, um mal gleich das auf den Tisch zu werfen, das erste Halbjahr fast komplett überschrieben hat. Also meine ganzen Erinnerungen an irgendwie, was war vor Juni, so vor Diablo 4 vielleicht, sind fast schon weg, weil einfach so viel anderes passiert ist.
Ja,
aber dafür gibt's uns hier ja.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass 2023 vielleicht im Rückblick so eins dieser Jahre wird, in denen sich perfekt dazu eignen, sich in Videospiele zu verlieben. So wie 1998 ja auch so ein Jahr war oder 2005 mit irgendwie 10 geilen Star Wars Spielen, die rauskamen. Und ich glaube, 2023 könnte auch so ein Jahr sein. Mich würde echt interessieren, ob es viele Leute gab, die durch beispielsweise so ein Spiel wie Hogwarts Legacy überhaupt erst zu Spielen gefunden haben. Weil wir wissen ja, das war eines dieser Spiele, das auch sehr interessant war für Harry Potter-Fans, die vielleicht noch gar keine PlayStation zu Hause haben oder irgendwie nur eine PlayStation von Partner, Partnerin oder Geschwistern oder so. Aber plötzlich Interesse haben, okay, da gibt es Harry Potter jetzt als Spiel, das sieht super gut aus. vielleicht schaue ich mir das mal an. Oder wie viele Leute vielleicht noch nie was mit einem CRPG zu tun hatten oder mit so einem klassischen PC-Rollenspiel und sich durch Baldur's Gate, durch diese Jubelfanfaren, die ja berechtigt waren, plötzlich dem mal geöffnet haben. Also ich kann mir vorstellen, 2023 war echt so ein Magnetjahr für Videospiele, wenn du dich in das Medium verlieben wolltest.
Ja, aber vielleicht auch, wenn du dich nicht in das Medium verlieben wolltest, weil ich meine, dann haben Leute vielleicht auch ihr erstes Bethesda-Rollenspiel gespielt und dann sehen, oh, das sind die Typen, die Skyrim gemacht haben. Jetzt will ich endlich mal sehen, was die. Ist das ein Ladescreen jetzt hier auf meinem PC? Okay. Ja, schwierig. Also, ne, das meinte ich vorhin im Einstieg so ein bisschen mit den Ja-Abers, weil auch Diablo 4 wäre für mich so ein Ja-Aber-Spiel. Klar, sie haben sehr schnell in 5 Tagen gesagt, sie haben ihre 666 Millionen Dollar Umsatz gemacht mit dem Spiel. Aber so richtige Verkaufszahlen haben wir danach auch nicht mehr gehört, außer dass es 10 Millionen Spielerinnen und Spieler gegeben haben sollen im Juli. Aber ein Diablo 4 ist, glaube ich, auch so ein klassisches Beispiel für, aha, da sieht man mal wieder, wie schwer es ist, ein Service-Game zu machen. Ne, es ist ein super Spiel vom Gameplay her. Sie haben echt schöne Grafik, die Welt schön gebaut. Aber das dann auch langfristig, ich meine, wir reden jetzt über erst ein halbes Jahr, da kommt hoffentlich noch so einiges, aber zumindest halt über Monate hinweg, weiter mit gutem Content und guten Seasons zu füllen und guten Ideen auch, die Leute bei der Stange halten und guten Spielmechanismen, die überhaupt so tragen, dass die Leute dabei bleiben, da knabbert selbst ein Blizzard dran. Also ist auch so ein, mal schauen, was noch kommt dafür, aber halt so ein Ja-Aber-Ding, finde ich. Und da gab es viele von dieses Jahr.
Was du übrigens erwähnt hast, Micha, dass du so alles ab Baldur's Gate irgendwie gefühlt wieder vergessen hast, das ist auch nicht selbstverständlich, weil ich denke da an letztes Jahr, in dem ja Elden Ring Anfang des Jahres im Februar erschienen ist. Und Elden Ring hat trotzdem das ganze Jahr über, wurde von nichts anderem abgelöst, ist dann auch Spiel des Jahres geworden und ist so das Jahr, wofür 2022 einfach steht. Und das, obwohl es direkt am Anfang des Jahres rauskam. Also das ist nicht selbstverständlich, dass Sachen, die Anfang des Jahres rauskommen, automatisch dann in Vergessenheit geraten. Aber dieses Jahr war einfach so viel los, dass ich immer noch nicht fassen kann, dass einfach Zelda Tears of the Kingdom auch dieses Jahr erschienen ist und mittlerweile, zumindest was so auch Game Awards und solche Themen angeht, komplett hinten runterfällt.
Wobei, ich glaube auch, also der Eindruck mit dem nach Baldur's Gate, die Flut, wird auch dadurch gestützt, dass das Herbstgeschäft, sage ich mal, für so klassisches Core-Gaming wieder relativ zurückhaltend war. Also ich habe das Gefühl, die Releases waren so über das ganze Jahr verteilt, ja, weil Blizzard mit Diablo kann eh alles egal sein. Aber so jetzt das Kernherbstgeschäft, wo ja früher irgendwie die ganzen großen Sachen rauskamen, da hattest du halt dieses Jahr wie jedes Jahr ein Call of Duty. Und Ubisoft hat sich entschieden, wieder Spiele zu machen. Also sie haben das Mirage rausgebracht und das Avatar und das The Crew. Aber zumindest auf The Crew und Avatar schien mir auch relativ wenig Marketing-Buzz zu sein. Also die sind so ein bisschen nebenbei erschienen. Tatsächlich so diese ganz großen Releases waren mehr über das Jahr gestreut. Also ich weiß, dass halt eins der wichtigsten Themen für uns ist im Herbst war das Cyberpunk-Update. Ja, auch so eine Comeback-Geschichte, aber die auch dieses Jahr passiert ist. Aber nicht Update 2.0, sondern Update 2.1 oder was es war. Also das heißt, die U-Bahn bringt. Und das heißt ja eigentlich was, wenn im Herbstgeschäft ein Patch genauso groß ist wie in Call of Duty und ansonsten halt nicht so viel passiert. Also es war interessant, finde ich, wie so die großen Releases über das Jahr verteilt waren 2022. Auch dadurch, dass ja viel verschoben wurde aus dem letzten Jahr, ist 2023 schon in der ersten Jahreshälfte extrem gut losgegangen mit vielen, vielen Sachen.
Ja, ich finde trotzdem sowas, gerade Hogwarts Legacy, ne, wir haben bei den Game Awards ja auch ein bisschen schief geschaut, dass es gar nichts, also dass es nichts gewonnen hat, würde ich sagen, fair enough. Vielleicht war es einfach in keiner Kategorie wirklich herausragend. Aber es war ja nicht mal nominiert irgendwo. Es wurde nicht mal erwähnt. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, vielleicht war es auch einfach, hätte es keinen Preis verdient gehabt. Selbst in so Kategorien wie irgendwie Art Direction, ne, oder irgendwie Sound Design oder sowas, wo ja auch eine Nominierung, sagen wir mal, einfacher ist, als wenn man direkt als Spiel des Jahres einsteigen möchte. Aber das Ding ist ein absoluter riesiger Erfolg gewesen dieses Jahr. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, es ist der vergessene Bestseller des Jahres 2023. Die hatten innerhalb von 2 Wochen schon 12 Millionen Stück verkauft von Hogwarts Legacy. Bis Mai dann, ne, 3 Monate nach Release, 15 Millionen und 1 Milliarde Dollar Umsatz damit gemacht. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Also vielleicht geht's gerade auf die 20 Millionen Verkäufe zu, ne, was schon so Skyrim oder Monster Hunter World Niveau wäre. Aber wie redet keiner mehr drüber? Warum?
Warum? Naja, ich denke, das wird auf gar keinen Fall der einzige Grund sein. Und ich spreche da auch von einer gefühlten Wahrheit, die man schwer belegen kann. Aber ich denke, dass natürlich die ganze Kontroverse rund um Hogwarts Legacy zumindest dazu beigetragen hat. Weil es ist zumindest so, dass, ich sag mal, der ganze Buzz, der abseits von den erfolgreichen Verkaufszahlen passiert, also dass zum Beispiel Influencer und Content Creator gern und langfristig darüber berichten und Content dazu machen und offen und gern darüber sprechen, dass es ein gutes Spiel ist, hat ja fast nicht stattgefunden, weil schon der Schatten der Kontroverse immer über dem Spiel lag und sehr, sehr wenig nur über das Spiel selbst gesprochen wurde, ohne diesen Kontext von der Kontroverse mit heranzuziehen. Und ich glaube, dass das zumindest dazu beigetragen hat. Aber es ist auch wirklich kein optimales Jahr für ein Hogwarts Legacy gewesen. Also so Double-A-Geschichten gehen halt unter in einem Jahr von Baldur's Gate.
Ja, also ich glaube nicht mal, dass die Kontroverse um J.K. Rowling an sich so dieses Gespräch irgendwie gekillt hat. Ich glaube, und das ist jetzt ich glaube, das Spiel war einfach dann doch auf lange Sicht nicht besonders oder nachhaltig genug in dem, was du darin erlebst. Ne? Du hast halt, klar, es fängt diese Harry Potter-Magie gut ein, wie sie Schloss Hogwarts nachgebaut haben, ist immer noch fantastisch, ne, mit all den Details oder auch Hogsmeade, den Ort oder den, wie heißt er, den verwunschenen Wald, verbotenen Wald, dieser Wald. Der Wald halt, genau, ja. Dieser Harry Potter-Wald. Verbotener Wald, echt? Mhm. Ja, okay. Also der Wald, ne? Genau, wo sie halt sehr viel Liebe ins Detail gesteckt haben. Aber wie sie dann trotzdem die Open World darüber hinaus befüllen, ne, mit irgendwie Standardaufgaben, Teile der Welt waren völlig belanglos, dann fliegst du mit dem Besen rum, was cool ist, landest und dann findest du halt doch wieder nur irgendeine komische Puzzle-Herausforderung oder eine Arena oder irgendwie ein NPC, der dir egal ist. Ich glaube, es hat einfach zumindest bei den Leuten, denen wir am meisten zuhören, irgendwie nicht so vielen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Während Leute, die halt so eh schon in diesem Harry Potter-Fandom drin sind, und ich meine, Harry Potter, das muss man halt sagen, ist eine der größten Entertainment-Marken der Geschichte wahrscheinlich. So neben halt Krieg der Sterne und sowas. Also hat Millionen Fans. Und ich glaube, wenn du halt eher so aus dieser Harry Potter-Fan-Richtung kommst, so wie Stimmy vorhin auch gesagt hat, und gar nicht so dich selber als Core-Gaming-Fan bezeichnen würdest, ist es trotzdem ein super Spiel für dich. Aber ich glaube, gerade in so einer Bubble, ui, böses Wort, wo wir uns bewegen, ist es dann halt auch schnell wieder untergegangen zwischen all den anderen Spielen, die noch erschienen sind.
Also ich meine, im Hinblick auf die Game Awards könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, sich von dem Spiel auch so ein bisschen zu distanzieren, weil so die Game Awards sind ja auch sehr innerhalb der Kern, sag ich mal, Videospielindustrie verortet. Und da war die Debatte ja schon sehr laut und sehr sichtbar. Ich glaube aber auch, dass Hogwarts Legacy einfach recht schnell durcherzählt war. Dadurch, dass es halt eben auch keine großen DLCs gab oder so. Auch der Switch-Release, der dann irgendwie jetzt vor, was weiß ich, ein paar Wochen kam, war ja mehr oder weniger, also uninteressant im positiven Sinne. Das war halt so gemäß der Erwartungen ein ordentlicher Release, so wie man sich das Spiel halt auf der Switch vorstellen kann. Und dadurch, dass es halt eben auch in vielerlei Hinsicht so eine Ubisoft Open World war. Ich war also nicht, ne, in vielerlei Hinsicht nicht, aber es war halt ein in sich sehr abgeschlossenes Ding, war jetzt keine Sandbox oder so, wo sich unendlich viele Community-Geschichten hätten entspinnen können. Und dann war es halt eben in den Wochen nach Release noch auf Reddit und so relativ laut, aber dann hat sich's auch abgeflacht, weil eben dann auch so viele andere Geschichten kamen, die einfach auch für unsere, sag ich mal, Kernbubble, ja, um es aufzugreifen, auch irgendwie spannender waren.
Ja. Ich hätte, wenn wir nicht beschlossen hätten, nicht grumpy zu sein, hier, hätte ich eine kontroverse These in den Ring geworfen, da lautet, haben wir eine Open-World-Krise? Ist Open-World dieses Jahr vielleicht schon fast zum Schimpfwort geworden manchmal? Und zwar nicht im Schimpfwort im Sinne von, das spielt keiner mehr. Ganz im Gegenteil, wir sehen bei uns immer noch, wenn wir Open-World auch nur flüstern, sind sofort die Leute da und sagen, was, wo, welche Open-World, ja, worum geht's? Aber wo man sagt, hey, schon wieder Open-World. Also wo auch wir vielleicht schon so eine leichte Open-World-Müdigkeit entwickelt haben, wenn Spiele angekündigt oder halt dann veröffentlicht wurden, wo gesagt wurde, hey, ja, wir haben eine Open-World und da könnt ihr Sachen machen, weil Sachen machen, und da ist Forspoken schon das beste Beispiel, weil es direkt Anfang des Jahres rausgekommen ist, ist halt dann leider oft Schema F. Ne, mit irgendwie, okay, jetzt kannst du irgendwie da drüben drei Steine fotografieren. Und ja, wir haben auch Kampfarenen übrigens. Und du kannst Kisten finden und vielleicht ist eine Feder in der Kiste und dein Armreif, der dich eh schon die ganze Zeit nervt, erzählt dir dann auch noch, dass du gerade einen Schatz gefunden hast, obwohl du nur eine Feder aus der Kiste ziehst. Oder so, in Forspoken. Jardine, haben wir eine Open-World-Krise?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Open World nicht der große Star des Jahres 23 war. Sieht man ja zum Beispiel an Baldur's Gate, das auch keine klassische Open World hat und auch keine gebraucht hat. Wenn man jetzt mal von dem Revival von Cyberpunk absieht, das noch so die klassische Open World bedient, waren die großen Stars des Jahres nicht die Open Worlds. Aber das liegt nicht unbedingt daran, dass man eine grundsätzliche Open-World-Müdigkeit hat. Sieht man ja wieder an Elden Ring letztes Jahr, dass die Open-World erst wieder so richtig groß gemacht hat und die Open-World nicht ganz neu erfunden hat, aber ich sag mal, auf eine Art zusammengesetzt hat, wie man es noch nicht erlebt hat und wie es sich frisch und neu angefühlt hat. Und wie ich auch sagen würde, dass ich auf gar keinen Fall befürworte, dass alle Open-Worlds in Zukunft so werden, weil dann kommen wir zu nichts mehr, wenn alle Open-Worlds so ohne Leitfaden sind wie Elden Ring. Aber daran merkt man eben, dass man aus der Open World noch was Neues rausholen kann. Und das ist dieses Jahr einfach nicht passiert. Und das ist auch nicht unbedingt schlimm, weil ich glaube nicht, dass die Open World alles ist, was man braucht für ein gutes Spiel. Siehe Baldur's Gate.
Ja, ich glaube, dass so der reine Marketingbegriff Open World einfach seinen eigenen Strahleffekt so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Und dass du, die Open Worlds sind halt für die Leute jetzt nichts, was für sich genommen super aufregend ist. Du brauchst halt ein Argument darüber hinaus, ja, ein Tears of the Kingdom, ein Legend of Zelda, was halt einfach eine meisterhafte, kreative Open World ist, mal wieder, ja, zum zweiten Mal nach Breath of the Wild. Das bringt die Leute dann natürlich vor die Konsole, ja, oder ein Cyberpunk, das halt die Open World ja ganz bewusst immer interessanter gemacht hat durch die Updates. Und dann eben auch mit der neuen Add-on Open World und so weiter wieder relevant gemacht hat über eine Story Open World. Das ist dann was die Leute wieder vor die Konsole oder vor den Rechner treibt. Und ich glaube, die Art Argument brauchst du, aber es ist auch so ein bisschen ironisch, dass, beziehungsweise es unterstreicht so ein bisschen diese Open-World-Krise, dass Ubisoft als der große Open-World-Pate dieses Jahr halt Werbung gemacht hat mit einer Open-World, die halt möglichst klein ist, ja, mit Mirage, wo sie ja ganz bewusst immer gesagt haben, nee, das ist auf jeden Fall keine große Open-World, also keine Sorge, 35 Stunden, aber nur, wenn ihr alles sehen wollt, also für die meisten Leute sogar noch weniger. Also 20 Stunden easy könnt ihr da durchkommen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das Spiel zweimal durchspielen, ja. Und ihr habt immer noch nicht die 40 Stunden geknackt. Und das zeigt halt, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo du den Leuten mehr geben musst, als wir haben hier eine riesen Open World mit 100 Checkmarks. Es muss halt irgendwie ein interessantes Argument sein darüber hinaus.
Ja, es zeigt auch ein bisschen diese Hilflosigkeit, die es gibt. Ich meine, gerade bei Bethesda, die ja also nicht zufrieden sein können, glaube ich. Ja, Phil Spencer hat im Dezember gesagt, es gibt 12 Millionen Menschen, die Starfield spielen. Wie viel genau davon im Game Pass und wie viele es gekauft haben, das weiß man nicht. Aber zumindest war das Quartal, in dem Starfield erschienen ist, ein Rekordquartal für die ganze Gaming-Abteilung von Microsoft. So viel Geld haben die noch nie gemacht, so viel Umsatz. Obwohl die Xbox-Verkäufe sogar ein bisschen runtergegangen sind. Also man sieht, es war jetzt nicht erfolglos, Starfield. Und es steckt ja auch Gutes drin. Trotzdem sieht man halt gleichzeitig, wie Bethesda im Internet für die eigenen Verhältnisse ungewöhnlich, ich will nicht gereizt sagen, aber doch ein bisschen pikiert auf Kritik reagiert. Sie haben ja auch auf Steam-Reviews geantwortet, wo es dann, wo sie halt nochmal erklären, ne, aber wir haben doch schon vor Release in einem Interview mit der New York Times gesagt, dass der Mond auch nicht, auch komplett leer war, der Erdenmond, und trotzdem hatten die Astronauten, die damals dahin geflogen sind, ein tolles Abenteuer. Ja, aber die Astronauten haben halt kein Videospiel gespielt, wo es darum geht, ein cooles Universum zu entdecken. Ne? Für die war es ein Abenteuer, ob ihr Raumschiff zusammenhält. Ich habe gerade For All Mankind angeschaut, bei Apple, die Serie. Das ist spannend, ja, wenn ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass irgendwo eine Schraube rausfliegt. Aber es ist nicht spannend, in Starfield halt irgendwo zu landen, wo da nichts passiert, auch wenn es realistisch ist. Also man merkt bei Bethesda, sie fühlen sich halt unfair kritisiert. Auch der Game Director, der Emil Pagliarulo, hat ja gesagt, Spieler wissen ja gar nicht da draußen, wie schwer es ist, Spiele zu entwickeln. Die hätten ein ganz anderes Verständnis sonst oder eine ganz andere Art, uns zu kritisieren. Verstehe ich auch wieder, weil manchmal ist Kritik auch zu einseitig an einem Starfield. Da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist heute halt leider eines der Phänomene. Entweder ist das Spiel Gott und ein Meisterwerk oder es ist der größte Müll, den es jemals gab für Leute. Und nein, Starfield ist nicht der größte Müll, den es jemals gab. Und wenn jemand sowas schreibt, dann wäre ich auch pikiert als Bethesda-Mitarbeiter. Aber du merkst bei ihnen halt schon, sie, also vollkommen happy können sie damit nicht sein. Und das ist tatsächlich eine Zäsur in der Spielgeschichte, weil seit Skyrim, also Skyrim, Fallout 4, das waren Spiele, die sich wie Bleidecken auf das Weihnachtsgeschäft gelegt haben. Andere Publisher und Entwickler hatten Angst, ihre Spiele im selben so Zeitfenster zu veröffentlichen wie Bethesda, weil du wusstest, du gehst unter. Ja, und was macht Baldur's Gate? Spaziert einfach vor sich hin zu den Game Awards, gewinnt da lauter Preise. Hochrechnungen gehen inzwischen bei Baldur's Gate von mindestens 7,5 Millionen Verkäufen aus. Es gibt Schätzungen, die darüber hinaus bis 15 und 20 Millionen reichen, plattformübergreifend und Hochrechnungen und sowas. Ne? Du hast bei Baldur's Gate immer noch über 100.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen auf und Spieler auf Steam. Ich glaube, Starfield steht jetzt aktuell, wo wir das hier aufnehmen, bei 15.000, ne? Also bei einem knappen Sechstel so ungefähr. Ach, das ist eigentlich nicht der Stellenwert, den Bethesda haben dürfte. Und warum? Weil genau aus dem Grund, den ihr gerade gesagt habt, es fühlt sich nicht neu, nicht frisch, nicht cool genug an, Starfield.
Aber es war ja zum Glück nicht die einzige Säule, auf die sie bauen mussten. Sie hatten ja Redfall auch noch.
Das war ja auch 2023. Nein!
Ich glaube, da ist selbst Bethesda froh, wenn man sich nicht mehr dran erinnert, was für ein Clusterfuck Redfall war. Das arme,
oh Gott.
Arme Ding, ja.
Ja. Ich meine, ich würde bei Starfield ohnehin argumentieren, ob das überhaupt noch eine Open World ist, weil da haben sie ja wirklich mal was ganz anderes versucht, was ganz weit weg von ihrer Open World Formel eigentlich geht, die wir kennen und lieben oder eben hassen. Ich meine, das ist auch okay. Es gibt viele Leute, die nie was mit Bethesda anfangen konnten und die werden jetzt auch mit Starfield nichts anfangen können. Aber die Leute, die klassischerweise Bethesda-Spiele und Open Worlds gerne mögen, selbst die waren vor den Kopf gestoßen, weil das eben so anders funktioniert hat, als man kennt. Man hat normalerweise in beispielsweise Elder Scrolls, aber auch Fallout diese Erfahrung, dass man irgendwie ne klassisch eine Quest annimmt, zu Fuß dahin läuft oder hinreitet auf dem Pferd und nebenbei irgendwie noch fünf andere Sachen erlebt. Wenn du in Starfield eine Quest annimmst, dann wird dir gesagt, hey, erledige mal das für mich. Und sagst du, okay. Und dann gehst du dahin. Und dann erledigst du das. Und dann gehst du zurück und sagst, ich hab's erledigt. Und sagen sie, okay, dankeschön. Und dann nimmst du wieder die nächste Quest an. Und so funktionieren die Quests. Und du erlebst zwischendurch halt sehr, sehr wenig. Und dieses Argument immer zu sagen, ja, wir wollten den Fokus legen auf Exploration und auf Erkundung und auf dieses Pioniersgefühl, irgendwo als erster Mensch irgendwie zu sein oder diesen Planeten neu zu entdecken. Und dann merkst du aber wahnsinnig schnell, wie viel da einfach copy-pasted wurde, dass die Sachen keinen Kontext in der Welt haben. Wenn da einfach irgendwo eine verlassene Roboterfabrik auf Planet X gepflanzt wurde, denkst du dir, auf wie vielen verschiedenen Planeten braucht ihr denn Roboterfabriken? Also es reicht doch, auf einem Planeten ein paar Roboterfabriken zu bauen. Du musst doch nicht auf jedem x-beliebigen Planeten eine Roboterfabrik bauen und die dann stehen lassen. Also das hat einfach alles keinen Kontext zu den Planeten, die du erforschst. Und das ist einfach der Teil, der leider keinen Spaß macht. Und natürlich können sie da argumentieren, das war ihre Vision. Und natürlich können sie da argumentieren, hey, Spieleentwicklung ist tiefer und anders, als ihr es vielleicht manchmal euch so einfach macht in eurer Kritik. Aber wenn die Kritik einfach nur daraus besteht, zu sagen, das hat mir keinen Spaß gemacht, dann können sie leider wenig dagegen machen, weil das ist was, wo man nichts gegen argumentieren kann.
Ja, und das ist wirklich schade zu sagen. Ich habe auch schon ein paar Mal in den Kommentaren jetzt gelesen, na, GameStar mag ja Starfield einfach nicht. Auch das stimmt aber nicht. Ja, erstens haben wir dem immer noch eine 80er-Wertung gegeben, was jetzt kein völliger Verriss ist. Auf der anderen Seite haben wir auch schon hier bei uns Talks drüber gemacht, wie schön es hin und wieder dann trotzdem ist, in Starfield diese kleinen Bethesda-Momente zu erleben. Ich hatte jetzt gerade noch mal ein bisschen gespielt und hatte eine Quest, wo ich irgendeinem Informanten so ein Passsatz sagen musste. Wie sagt man denn? So eine Losung, ja, dass er mich erkennt, dass er weiß, dass ich vertraut und eingeweiht bin in die Verschwörung, für die er tätig ist. Und es war irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber so halt so ein Sportsatz. Hey, die Mars Yankees haben die Flunkyball-Meisterschaft gewonnen oder sowas. So. Und du kannst diesem Typen irgendwie aus purer Lustlosigkeit beim Dialogklicken fünf dumme Antworten an den Kopf werfen, bis hin einfach nur zum Satz, irgendwas mit Sport. Und ich liebe es. Ich komme zu einem Informanten und sage ihm einfach nur irgendwas mit Sport. Und er sagt, willst du mich eigentlich verarschen, Kumpel? Okay, das sind halt so die kleinen Sachen, die es dann wieder nett machen. Hin und wieder. Okay, das ist die Open-World-Krise. Also ihr stimmt mir tatsächlich zu. Darf ich grumpy sein? Es gibt eine, zumindest. Eine Ideenkrise, was Open-World angeht. Und ihre Neuerfindung so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Also sie hat so ein bisschen ihre Strahlkraft verloren. Das merkt man schon 2023. Aber ich fand es auch interessant, Geraldine hat es ja gesagt, dass es eben auch genug Spiele gab, die gezeigt haben, man braucht auch keine Open World mehr heutzutage, um erfolgreich zu sein, wenn man das vergleicht mit Jahren, wo es hieß, entweder Multiplayer oder Open World oder Bankrott. Was auch damals schon nicht stimmte, aber da sind wir halt jetzt einfach sehr weit gekommen, auch in der Wahrnehmung von AAA-Publishern. Das finde ich gut.
Ja. Ja, warte, Multiplayer und Open World und Bankrott, war da nicht vor kurzem erst was? Mit Zombies irgendwas? Ich komme noch drauf.
Bevor du darauf kommst, kann ich noch abschließend sagen, dass ich auch glaube, dass es mich in vielerlei Hinsicht gar nicht so sehr stört, wenn die Open World vielleicht auch dieses Jahr oder vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen mehr in den Hintergrund tritt und einfach der Fokus auf anderen Sachen liegt. Das Einzige, wo es mich wirklich, sage ich mal, frustriert / besorgt, ist eben Bethesda, weil Starfield ja so ein bisschen das positive Zeichen für die Zukunft sein sollte. Ne? Es war, du hast es neulich auch korrekt im Podcast gesagt, Micha, dass es gleichzeitig eins der mutigsten und mutlosesten Spiele des Jahres war. Weil es war verdammt mutig zu sagen, wir setzen auf Starfield, um ein positives Zeichen für unsere Singleplayer-Open-World zu setzen. Also es gab ja sogar schon für Fallout 4 durchaus relativ laute Kritik und spätestens seit Fallout 76 dann sehr, sehr viel, dass Leute gesagt haben, kann Bethesda das überhaupt noch? Und nun war es 7 oder 8 Jahre her zwischen Fallout 4 und Starfield. Und sie hätten halt damit ein Zeichen setzen können, gerade auch nach der Übernahme und alles, dass sie sagen, wir können das noch, wir haben Singleplayer Open Worlds noch drauf und jetzt könnt ihr euch richtig freuen auf das nächste Elder Scrolls und irgendwann auf das nächste Fallout. Aber das haben sie eben nicht gemacht und jetzt stehen sie natürlich richtig ungünstig da und jetzt weiß man als Bethesda-Fan oder ehemaliger Bethesda-Fan auch nicht mehr so richtig, wie man sich vielleicht noch auf die kommenden Open Worlds freuen soll, ob sie da jetzt draus lernen können.
Also wenn sie kein Elder Scrolls machen, was auf unterschiedlichen Planeten steht, spielt, wo man dann trotzdem zwischen allen Planeten immer Ladebildschirme hat, dann könnte es klappen.
Ja.
Also dann alles, was auf einem Planeten ist, machen sie hoffentlich wieder gut. Und ich wenig Zufallscontent.
Es gibt verschiedene Planeten im Elder Scrolls-Universum. Also das ist in der Lore verankert.
Schnell weiter. Ey, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wenn wir, bevor wir jetzt gleich weitergehen werden, auch zu Spielen, die uns unser Herz beglückt haben dieses Jahr, wenn es um Studios geht, um die wir uns Sorgen machen, dann darf eines nicht fehlen, leider dieses Jahr. Und das sage ich wiederum aus gebrochenem Herzen, nämlich Creative Assembly. Wo wir uns echt ein bisschen gefragt haben, was ist da eigentlich los? Und sie kündigen Total War Pharaoh an. Und wir alle sagen, ne, erstmal nur, okay, das ist nicht das Spiel, mit dem wir gerechnet hätten. Und dann kommt's raus und fühlt sich auch an, als wäre es ein Add-on zu Total War Troy, mehr oder weniger. Was dann so weit geht, dass sie jetzt ja dann sogar gesagt haben, nee, hey, wir geben euch Geld zurück, wir reduzieren den Kaufpreis, ihr habt ja recht, wir haben Fehler gemacht, die DLCs zu Warhammer 3 sollen auch wieder mehr bringen. Also ein Zurückrudern geradezu epischen Ausmaßes, auch das nur wenige Wochen bzw. Monate, nachdem sie auch Teile der Belegschaft gekündigt haben, nachdem Hyenas ihr Multiplayer-Shooter-Experiment nicht funktioniert hat, also wo sie versucht haben, sich ein bisschen mehr zu diversifizieren und auch mal was anderes zu machen als Strategiespiele. Das ist fürchterlich schief gegangen. Oh, und auch da muss ich mich wirklich fragen, kriegen die Kurve noch? Ne? Wir wissen, Sega, ihr Eigentümer, ihr Publisher auch, also denen gehört ja Creative Assembly, hat echt schwere Jahre hinter sich. Ne? Die haben 5 Jahre in Folge Verluste gemacht. Das ist nicht gut. Dieses Jahr im letzten Geschäftsjahr zumindest endlich mal wieder Gewinne, aber hauptsächlich wegen ihres Arcade-Bereichs, also wegen Automaten, an denen man spielt. Alles andere ist bei Sega knifflig, kriselig. Also von der Seite gab es sicherlich auch Druck auf Creative Assembly. Aber ich hoffe einfach, dass die mit Total War die Kurve kriegen, weil es ist so eine tolle Serie eigentlich und auch so eine einzigartige Serie mit diesem Mix aus globaler Strategie und diesen Taktikschlachten. Das ist, ja, es wäre halt unglaublich schade, einfach, wenn die sich in die Bedeutungslosigkeit verzettelt hätten jetzt.
Ja, zumal, ich meine, Pharaoh war die eine Geschichte, aber bei Warhammer 3, das ja eigentlich ihre Cash-Cow sein könnte, haben die DLCs ja auch für sehr viel Unmut in der Community gesorgt. Und man kann jetzt über die DLCs sagen, was man will. Also ich finde gerade der Chaos-Zwerge-DLC, der war ja inhaltlich, der hat ja viel Gutes gemacht, aber es war offensichtlich nicht das, was die Fans sich in der Frequenz und in der inhaltlichen Tiefe gewünscht haben. Die Reviews sind halt in den Keller gewandert und ja, da gibt es einen starken Bruch auch in der Kommunikation zwischen Creative Assembly und den Fans. Und ich meine, gerade in Total War lebt einfach von seiner Community. Das die Leute das halt gerne weiterspielen und auch ein Warhammer halt über Jahre, gerade jetzt, wo es halt Immortal Realms gibt oder Immortal Empires gibt, diese Riesenkampagne. Also da hätten sie halt über Jahre DLC-Potenziale. Und ich meine, sie sagen ja, dass sie das ja jetzt irgendwie hinkriegen wollen. Aber das wird auf jeden Fall eine der spannenderen Entwicklungen dann für die Zukunft, über die wir heute nicht reden. Aber 2023 war auf jeden Fall, finde ich, so das größte Community-Krisenjahr, das ich bei Total War je gesehen habe.
Mhm.
Ja, definitiv. Dann reden wir doch jetzt mal über was Erfreuliches. Was wird denn am Bundesshooter-Gerichtshof gerade so verhandelt?
Bundesshooter-Gerichtshof? viel Business as usual. Also Modern Warfare 3 ist ja gerade rausgekommen. Das war natürlich, alle Leute haben es geliebt. Es war überhaupt keine Enttäuschung. Gerade die Kampagne kam sehr, sehr gut an mit ihren 4 Stunden Spielzeit und ihren Multiplayer-Open-World-Passagen. Die waren auch super. Der Shooter-Markt ist auch sehr, sehr interessant von allen möglichen Seiten im Wandel. Auf der einen Seite hast du ein Call of Duty, das offensichtlich als Add-on geplant war und dann aber doch als Full Release dieses Jahr rauskam, was die Leute natürlich sofort gecheckt haben und was man im Spiel auch anmerkt, was für sehr viel Unmut gesorgt haben, gerade weil sie sich natürlich um des Geldes wegen wieder entschieden haben, ihre Kampagne als im Prinzip Vorbesteller Early Access früher zugänglich zu machen, was halt aus Marketing-Sicht natürlich ein übles Eigentor war, weil alle Influencer und alle Leute, die normalerweise überhaupt keinen Wert auf die Kampagne legen würden, halt dann die Kampagne gespielt haben und gemerkt haben, boah, die ist ja richtiger Rotz. Also das ist ja wirklich ganz, ganz schlecht. Als der Multiplayer dann rauskam, der ja wirklich gut ist, zwar auch nur aus recycelten Karten besteht, aber die sind ja super und auch das Movement, das Gameplay und so weiter von Modern Warfare 3 ist super, hat sich das so ein bisschen geglättet. Das Spiel steht zwar immer noch auf Steam bei größtenteils negativ, aber ich würde behaupten, dass Modern Warfare 3 trotzdem mittlerweile unter den Leuten, die den Multiplayer spielen, recht gut ankommt. Aber an der Front, sage ich mal, kriselt's ein bisschen. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch mit einem The Finals dieses Jahr endlich mal wieder ein Spiel, das zwar noch nicht an dem Punkt ist, Call of Duty richtig Konkurrenz machen zu können, aber das echt eine Erfolgsgeschichte ist. Also das Spiel ist ja von Embark, was ja ein relativ neues Studio ist. Ich glaube, ein schwedisches, dänisches, skandinavisches Studio aus ehemaligen Battlefield-Veteranen und so, die da ja jetzt wirklich eine ganz eigene Formel versuchen an nee, es ist kein Battle Royale, es ist mehr so eine Art Squid Game oder Hunger Game-mäßiger offener Shooter in einer sehr zerstörbaren Umgebung und in Sachen, dass sie mehr oder weniger wie Apex damals ohne Marketing rausgebracht haben jetzt und das auf sehr positives Spielerecho stößt. Also die Spielerzahlen sind sehr ordentlich. Es ist jetzt aktuell in den Top 10 Spielercharts von gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern. Die Betas kamen super an. Also das ist sehr, sehr interessant. Und ich sage mal, was auch so ein bisschen unter ferner liefen, aber doch trendy ist, sind halt diese ganzen Subgenres, die sich mittlerweile etablieren. Hunt hatte wieder ein gutes Jahr. Du hast halt diese Singleplayer-Spiele à la Warhammer Boltgun oder auch in Trepang 2, also diese Boomer-Shooter für so etwas ältere Semester wie mich, ja, die sehr gut laufen. Also es tut sich dann doch, wir haben das, glaube ich, vor Jahren in meinem Podcast festgehalten, dass unsere Prognose für die Zukunft der Shooter ist, dass sie sich ein bisschen so in feste Subgenres platzieren. Und das zeichnet sich 2023 stark ab. Und das ist auch was Gutes.
Ja, erstmal Kudos dafür, dass du Hand wieder untergebracht hast in dem Podcast. Sneaky. Und The Finals, muss man dazu sagen, ist auch ein Erfolg des Überraschungspublishers aus diesem Jahr, den auch hier zumindest im Westen niemand auf dem Zettel hatte, nämlich von Nexon. Na, genau, die sind der Publisher von The Finals und der Entwickler-Publisher von Dave the Diver. Auch einem Spiel, das keiner auf dem Zettel hatte im Sommer und das auch kein Indie-Spiel ist, weil es stammt von Nexon, einem Milliardenkonzern aus Südkorea. Aber die erproben sich gerade sehr viel in Experimenten und halt mit kleinen Teams jetzt, wie bei Dave the Diver oder bei Embark, ne, mit einem neuen Team, um zu gucken, was die machen. Also die schlängeln und sneaken sich so in diesen Core-Gaming-Markt gerade rein. Was eine ganz spannende Sache ist. Also auch da werden wir auf dem Radar behalten, wo das in Zukunft noch hinführt mit Nexon. Hunt Showdown, ich komme nicht drüber hinweg. Hat Hunt Showdown schon mal ein schlechtes Jahr gehabt?
Ja, die waren sogar an einem Punkt, wo sie kurz davor waren, es nicht mehr fortsetzen zu können, weil sie es nicht monetarisiert bekommen haben. Also so ganz selbstverständlich ist der Erfolg von Hand nicht. Aber es hat eben jetzt seine Nische gefunden. Es hat jetzt auch ich will nicht so viel über Hand reden, aber es hat jetzt halt auch ein Season- und Service-Modell gefunden, das funktioniert, das nicht ganz so aggressiv ist wie jetzt zum Beispiel bei einem Activision oder bei einem Call of Duty. Ja, und da hat es seinen Platz gefunden. Und um es der Vollständigkeit halber zu sagen, wir haben natürlich auch nach wie vor Platzhirsche wie Fortnite. Fortnite, das halt Jahr um Jahr neue Rekorde feiert und das sich ja jetzt allgemein entwickelt zu einer Art zweitem Roblox mit einer eigenen Plattform. Ich bin da nicht so tief im Thema drin. Das Einzige, was ich von Fortnite mitbekomme, ist, es gibt jetzt Fortnite Lego, es gibt jetzt Fortnite dieses, es gibt Fortnite das und sie bringen die original Fortnite-Map zurück und haben halt Millionen von Leuten an einem Wochenende plötzlich wieder auf den Servern. Also Fortnite ist ein Teil der Spielekultur, vor allem auch der Spielejugend. Ja, es ist so erfolgreich, dass es sich fast nicht lohnt, drüber zu reden, auch wenn das nicht stimmt. Aber ja.
Ja, ist zu erfolgreich für uns hier. Nee, aber stimmt, Fortnite ist einfach geht diesen Weg zum Metaverse, auch wenn das Gott sei Dank ein Begriff ist, der inzwischen nicht mehr so häufig in den Mund genommen wird, weil er nur zu Missverständnissen führt. Nein, es ist nicht Ready Player One, aber es versucht, genau wie du sagst, eine Plattform zu werden, die unterschiedlichste Dinge bündelt. Ne? Einerseits das Lego Survival Spiel, dann Rocket Racing, ne? Das neue Spiel des Rocket League Teams, Psionics. Ich denke immer Psygnosis, aber das waren die Lemmings, Leute, wenn ihr in Fortnite mal Lemmings einbaut, dann habt ihr mich, dann habt ihr mein Geld. Ja, jetzt gibt's Rocket Racing, das neue Spiel von Psyonix, die zu Epic gehören. Es gibt Fortnite Festival, dieses Multiplayer-Musikspiel, was Harmonix gemacht hat, die Rockband, Leute. Oder ist das, die leben noch? Die gibt's noch? Ja, hallo, die machen Fortnite Festival für Epic, plus halt noch der Creative-Mode für Fortnite, wo du halt eigene Minispiele bauen kannst, wie in einem Roblox auch. Also dieses Spiele werden eigene kleine Universen, erfolgreiche Spiele, das müssen natürlich nicht alle, aber so können eigene kleine Universen werden mit ganz unterschiedlichen Angeboten plus noch Tools, mit denen man auch eigene Sachen da reinbauen kann und vielleicht, wie es bei Roblox jetzt schon geht, auch verkaufen. Sie sagen ja alle Dinge, die in Fortnite jetzt schon integriert sind, also kleine Unterspiele sollen eigene Editoren kriegen. Finde ich, ist noch nichts, was uns jetzt irgendwie an der Stelle, wo wir sind, groß berühren müsste, weil wir haben noch andere Spiele und andere Dinge, die auch spannend sind. Aber ist schon ein Trend, den ich für die Zukunft auf dem Radar behalten würde wiederum. Genau wie bei Everywhere. Ne, das, was Dimi sich angeschaut hat. Auch da habe ich gedacht, wie war das dieses Jahr? War das wirklich 2023, als Leslie Benzies, Ex-Rockstar, dich eingeladen hat, um dir Everywhere anzuschauen? Ist ja auch so ein
Baukasten. War das dieses Jahr?
Baukasten. Stimmt,
das war dieses Jahr.
Das war dieses Jahr. Das war Anfang des Jahres, krass. Irgendwann im März oder so.
Ja.
Es ist verrückt.
Ja, es war einer unserer ersten Videotalks auf dem YouTube-Kanal.
Ja, der viel zu wenig angeschaut wurde und auch zu wenig angehört als Podcast, um das hier an der Stelle nochmal einfließen zu lassen und euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Dass, hey, ich meine, das ist einer der maßgeblichen Väter der GTA-Serie, seitdem sie dreidimensional ist. Also ne, GTA 3, Leslie Benzies, das sind Namen, die sind untrennbar miteinander verknüpft. Und der glaubt jetzt selbst dran, dass die Zukunft so ein Plattformspiel ist und so ein Editorenspiel, an das man dann noch andere vollwertige Spiele andocken kann, entwickelt in der Unreal Engine 5. Wie dieses Mind's Eye, was sie da gezeigt haben. Bei Mind's Eye muss ich immer an Mainz denken. Mind's Eye. Wäre auch ein nettes Spiel. Spielst ein Ei in Mainz oder so. Egal. So, das war ein kleiner Ausflug zu Fortnite. Geraldine, rette uns mit Horror. Hol uns da raus, schnell.
Rette uns mit Horror ist auch ein Satz, der noch nie gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr in Richtung The Day Before Horror gehen soll oder mehr in Richtung guter Horror, der dieses Jahr gekommen ist, weil da gab es schon einiges. Also nächstes Jahr wird es ja auch noch einiges geben, aber dazu kommen wir in einem anderen Podcast. Dieses Jahr war auch gar nicht so schlecht. Es gab unter anderem das Dead Space Remake, es gab auch das Resident Evil 4 Remake, was fantastisch war, erwartbar fantastisch, nach dem wirklich, wirklich guten Resident Evil 2 Remake und dem, naja, was sie halt aus dem Ausgangsmaterial machen konnten, Resident Evil 3 Remake. Und das war wirklich fantastisch. War ja sogar ein bisschen vertreten bei den Game Awards, was mich sehr gefreut hat. Auch wenn es, glaube ich, nichts abgeräumt hat, aber es war immerhin da. Und was mein absoluter Überraschungshit in Sachen Horror, aber auch generell dieses Jahr war Bramble. Bramble war wirklich ein fantastisches Spiel. Das habe ich ich hatte mal Screenshots davon irgendwo auf Social Media gesehen und habe gedacht, das ist ja absurd, wie gut dieses Spiel aussieht. Ich kann das nicht fassen, wie gut das aussieht. Und dann habe ich es wieder vergessen. Und dann hatte ich mit der fantastischen Jasmin, mit Gnu, hatte ich einen Was spielst du so Podcast. Und da hat sie mir erzählt, dass sie gerade Bramble gespielt hat und wahnsinnig begeistert war. Und dann habe ich es auch gespielt und dachte, mein Gott, das ist wirklich mein kleines Spiel des Jahres. Weil das war wirklich einfach mal was Frisches, was Kompaktes, was ich an einem Wochenende durchgespielt habe und nur von vorne bis hinten gute Zeit hatte.
Mein Horrorspiel in diesem Jahr war Die Siedler neue Allianzen. Aber darüber wurde auch schon genug gesprochen von Maurice unter anderem. Und er hat jetzt Pioneers of Pagonia, deswegen, das ist, da ist eine Seele geheilt worden von Volker Wertig. Aber ja, ich bin ja selber kein Horrorspieler. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht, muss ich einfach nur sagen, mein Horrorspiel dieses Jahr ist Dredge. Weißt du, dieses, wo man mit dem Schiffchen rumfährt und dann so Höllenfische angelt.
Ja.
Und nachts kriegt man Panik, immer mehr Panik, steigt dann Panikmeter. Und dann musst du irgendwann zurück, weil die Horrorfische dir aufs Gemüt schlagen und so. Das ist sehr, sehr cool. Aber sonst kann ich nur Dave the Diver spielen, das ist nett. Da sind die Fische nett halbwegs und so. Das ist mir lieber.
Aber jetzt kommt ja auch noch die Kombi aus Dave the Diver und Dredge, das Crossover.
Das passt eigentlich perfekt zusammen, muss man sagen. Diese Arschlochfische aus Dredge und dann dieses nette Lagunenflair aus Dave the Diver. Dave the Diver, finde ich, ist auch so ein Beispiel für Spiele, die dich auch mal wieder überraschen konnten dieses Jahr, bei dem, was halt alles drinsteckt. Du denkst, okay, am Anfang, das ist nur irgendwie ein Spiel, wo man als Taucher rumtaucht und dann Fische harponiert. Nee, da steckt noch eine Restaurantsimulation drin und eine Farmsimulation und dann gibt's noch Dinge, die du da unter Wasser findest, die ich nicht spoilern möchte, wo du denkst, so, hä? Was ist das denn jetzt noch alles? Also eine richtig schöne kleine eine Schachtelfantasie, die da drin steckt.
Ja, ich fand das nach 2022 generell einfach sehr erfrischend, dass es wieder ein Jahr war, das einen überrascht hat. Weil, also ich bin weit davon entfernt, Spielemüdigkeit zu empfinden. Aber wenn es ein Jahr gab, wo ich halt vergleichsweise nah rankam, dann war es 2022, weil alles so schrecklich erwartbar war. Und 2023 war jeder Monat, auch tatsächlich auch im Hinblick auf den Job, einfach so voller Überraschungen. Dann hast du plötzlich einen Dave the Diver, dann hast du plötzlich einen Baldur's Gate. Das wäre ja schon irgendwie mehr oder, also wir hatten es nicht abgeschrieben, aber es war halt, ne, wie oft so bei Early Access Spielen hatte man das Gefühl, es ist so ein bisschen auserzählt und dann kommt dieses Spiel raus und schlägt halt sowas von ein. Oder Armored Core 6 war für mich persönlich so eine krasse Überraschung. Ich wusste ja, es ist ein From Software Spiel, also wird es wahrscheinlich nicht schlecht sein, aber ich habe dieses Spiel dreimal in Folge durchgespielt, weil das so eine tolle Welt erschaffen hat, so ein interessantes, ja, so eine interessante epische Erzählung und das hat bei mir einen Nerv getroffen, den ich überhaupt nicht vorausgesehen habe und dass ich so viel Zeit in ein Mac-Spiel stecke und so weiter und so fort. Also es war ein Jahr voller Überraschungen und das hat's wirklich mal wieder gebraucht.
Und beim Thema Überraschung muss ich doch auch noch mal das Thema Horror aufgreifen, weil ich bin's, also du hast mich jetzt kalt erwischt, Micha, weil ich es nicht gewohnt bin, dass du mich nach meiner Horrormeinung fragst. Ich bin ganz aufgeregt. Da muss ich doch noch mal Alan Wake 2 erwähnen, ja. Weil das war ja wirklich eine absolute Überraschung, sowohl spielerisch, was es geboten hat, als auch, wie es dann tatsächlich ankam. Das war eine richtige Überraschungstüte.
Ja, definitiv. Und auch das ein Spiel, was Anfang des Jahres keiner auf dem Zettel hatte, ne? Weil Alan Wake ja nie ein großer kommerzieller Erfolg gewesen, dass sie überhaupt einen zweiten Teil machen können oder dürfen nach so langer Zeit und das Geld dafür zusammengekratzt kriegen. Absolute Überraschung. Definitiv. Und das gab's auch im Strategiebereich. Also Armored Core würde ich ganz kurz unterstützen. Ziemlich cool. Also ja. Ne, irgendwie so ein Mac-Shooter mal wieder. Macs sind eh cool und hatte ich auch viel Spaß mit. Und im Strategiebereich, ey, wer hätte denn gedacht, dass es jemals noch ein gutes Jagged Alliance geben würde? Und dann sogar ein sehr gutes.
Ja.
Ja, neben dem dann leider The Lamplighters League ein bisschen untergegangen ist von Paradox, auch ein gutes Taktikspiel. Also gleich zwei gute Taktikspiele. Age of Wonders 4, ein super globales Strategiespiel geworden, mit dem wir sehr viel Spaß hatten. So in der, ne, damals, als es erschienen ist, vor 100 Jahren gefühlt in diesem Jahr. Aber es war super. Und jetzt sage ich es einfach, auch Cities Skylines 2. Ja, das ist nicht gut gelauncht. Ja, es ist buggy, es hat Performance-Probleme. Inzwischen bei mir nicht mehr. Also ich kann es jetzt in 4K spielen mit okayer Performance, würde ich mal sagen. Aber Bugs hat's immer noch. Es funktionieren immer noch Sachen nicht so richtig. Die Verkehrs-KI macht mich manchmal wahnsinnig, wie die Idioten in den Kreisverkehr fahren. Nachdem ich da anfangs recht begeistert war, merkst du halt, je länger du spielst, dass da dann doch wieder so viel Dummheit drinsteckt beim Spurwechseln und so, dass wir doch wieder Mods brauchen. Aber ich habe auch schon angefangen, es zu modden, auch wenn es noch keinen offiziellen Mod-Support gibt, aber es gibt schon Mods, die man sich dafür runterladen kann, wo man zumindest ein bisschen mehr an den Ampelschaltungen beziehungsweise an den Fahrspuren und Richtungspfeilen, die da sind, ein bisschen rumbasteln kann und sowas. Und ich mache es halt wieder super gerne. Es ist, glaube ich, jetzt im zweiten Halbjahr, mal abgesehen von Baldur's Gate, das Spiel, das ich am längsten schon wieder spiele, Cities Skylines 2.
Also, ja, und Cities Skylines 2 ist auch, glaube ich, das Spiel, das einzige Spiel, das wir bei uns auf dem Kanal mehr gecovert haben als Baldur's Gate und Starfield. Und weil, wenn ich mal zusammenzähle, wie viele Therapiesitzungen alleine wir beide hatten, wie oft du alleine mich gefragt hast, Geraldine, kannst du einfach mal einen Talk anmoderieren für Cities Skylines 2 und ich mache den Rest? Ich glaube, allein das waren irgendwie 3 oder 4 Mal. Und dann hast du ja noch dein Testfazit-Talk mit Martin gehabt. Also ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir auf dem Kanal über Cities Skylines gesprochen haben.
Ja, 3 Mal, glaube ich. Nein, es war häufiger, weil die Ankündigung ja auch erst dieses Jahr war. Und damit auch eine Überraschung ja gewesen, dass sie jetzt schon das erste ist ja jetzt auch 7 Jahre her oder so. Oder 8, ne, genau. Aber trotzdem, dass sie halt irgendwie, dass diese Ankündigung für den zweiten Teil so aus heiterem Himmel kam, das war ja auch schon ein Event. Und dass wir dann direkt gecovert haben, direkt am zum Start unseres Videokanals hier. Beziehungsweise da war er noch gar nicht gestartet und wir haben schon ein Video aufgezeichnet und dann veröffentlicht, kaum dass der Kanal live ging. Also ein wahnsinnig überraschendes Jahr, aber halt, ne, sowohl im Positiven, also Dimi, ich bin total bei dir, es ist so ein bisschen Jahr gewesen, wo man endlich mal wieder die Liebe zum Gaming entdeckt hat, dank dieser Überraschungen. Es gab aber halt auch ein paar böse Überraschungen oder Trends, wo du so denkst, was soll das? Wie, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, unter anderem im Einstieg, diese Early Access Bauernfängerei bei Collector's Edition oder Premium Editions, wo du dann irgendwie 3 Tage früher losspielen kannst. Diese FOMO-Editionen, ne? Fear of Missing Out, mit denen sie halt versuchen, mehr Geld zu verdienen. Und die gehen, glaube ich, auch nicht mehr weg. Ich glaube, dieses paar Tage früher anfangen zu spielen, das bleibt ein Fluch, der uns jetzt noch ein paar mindestens Jahre begleiten wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch für Multiplayer-Spiele ein guter Weg, um so Serverbalance und so weiter mit einer kleineren Zielgruppe zu testen. Und es ist, glaube ich, auch relativ ohne Kosten umsetzbar für so Singleplayer-Sachen. Also ich denke auch nicht, dass das irgendwie wegzieht. Und ist natürlich auch wiederum in Zeiten von Abo-Services wie Game Pass und so weiter ein schönes Argument, dir ein Spiel noch zu kaufen, weil du halt beispielsweise vorher Zugang kriegst oder so. Oder es ist wiederum Teil des Abos, was dann ja auch wiederum ein zusätzliches Argument sein kann. Also es ist, glaube ich, einfach ein zu mächtiges Marketing-Tool, als dass sie sich das halt nehmen lassen. Dafür ist der Aufschrei auch einfach zu klein von den Leuten, die es doof finden.
Ja, meiner.
Ja, zum Beispiel.
Ja, mein kleiner Aufschrei.
Ich schreie mit, weil ich mag es auch nicht so gern, aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen der nächste Schritt von den Vorbestellungen, weil Vorbestellungen ist einfach so ein Ding, was sich zu großen Teilen für mein Empfinden eigentlich totgelaufen hat in dem Sinn, den es ursprünglich mal hatte, als es noch Retail-Versionen gab. Also da habe ich auch oft Sachen vorbestellt, weil es ja da wirklich einfach darum ging, am Tag des Releases wirklich noch eine Edition abgreifen zu können. Skyrim zum Beispiel erzähle ich immer wieder gern, habe ich Mathe geschwänzt damals, um meine vorbestellte Edition im Elektrofachhandel abzuholen. Und das gibt's ja mittlerweile einfach nicht mehr oder fast gar nicht mehr. Das spielt ja einfach keine Rolle mehr. Deswegen haben Vorbestellungen ja mittlerweile einfach einen anderen Appeal, weil du ja entweder halt eine zum Beispiel Digital Deluxe Edition dazu bekommst oder irgendwelche Vorbestellerboni oder eben den früheren Zugang. Und ja, wenn es sowas nicht gibt als zusätzlichen Appeal für eine Vorbestellung, dann würde sich das ja totlaufen, weil Vorbestellungen wird ja eigentlich immer von abgeraten, auch zu Recht, weil das einfach sehr, sehr risikobehaftet ist.
Ja, es zeigt auch diese, finde ich, diese Monetarisierungsverzweiflung, die diese Industrie immer noch hat und die du dieses Jahr auch noch mal verstärkt einfach gemerkt hast. Man versucht immer neue Wege zu finden, um irgendwie natürlich gestiegene Entwicklungskosten irgendwo ausgleichen zu können. Und ich glaube, Teil der Verzweiflung ist auch, dass man jetzt das Gefühl hat, zumindest manche Hersteller das Gefühl haben, vielleicht geht's auch irgendwo nicht mehr und wir erreichen so ein bisschen den Deckel dessen, wo wir noch Geld rausziehen können. Was müssen wir stattdessen machen? Kosten senken. Ne? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dieses Jahr diese Massenentlassungen gesehen haben. Ne? Stand November waren es über 8000 Menschen, die in der Spielebranche ihren Job verloren haben, bei irgendwie bei Epic, BioWare, Embracer und vielen anderen Firmen, die halt einfach gesagt haben, der Pandemieboom, ne, diese wahnsinnig vielen Leute, die einfach mehr gespielt haben durch die Corona-Pandemie, als man drinbleiben musste, ist vorbei. Irgendwie dieses Geld, was man dann bekommen hat von Investoren, die während der Pandemie gesehen haben, hey, Gaming geht voll durch die Decke, ist jetzt wieder versiegt. Weil, wenn die Zahlen runtergehen, dann sagen natürlich auch Investoren, dann wären wir halt auch ein bisschen knausriger. Also man kriegt nicht mehr so leicht Geld jetzt einfach in der Spielebranche. Und deswegen sagen viele, dann muss man jetzt halt wieder einen Fokus setzen auf Effizienz und Kostensenkung. Also jetzt die Spiele wieder versuchen zu machen mit möglichst geringem Aufwand. Projekte werden eingestellt, nicht zuletzt der Last of Us Multiplayer-Ableger unter anderem, den sie machen wollten bei Naughty Dog. Und dazu gehört so, also da hängt so vieles dran, was wir dieses Jahr gesehen haben, einfach an dieser Branchenkrise möchte ich nicht sagen, aber einfach an diesem Zyklus, der jetzt wieder den Punkt erreicht, wo alle sagen, wir müssen irgendwie sparen und effizient werden. Ubisoft hat irgendwie im Januar 2023 enthüllt, dass sie in 7 Monaten 7 Spiele eingestellt haben, also in den letzten 7 Monaten zuvor, um sich halt auf ihre großen Marken zu konzentrieren, auf Assassin's Creed und Co., von denen sie halt das Vertrauen haben, dass sie damit Geld verdienen können. Wir haben den Unity-Skandal dieses Jahr gesehen. Wo du einen sehr schönen Talk dazu gemacht hast, Geraldine, wo es darum ging, nachträglich Lizenzgebühren zu verlangen für Installationen von Spielen. Das war eine tolle Idee, Gian Rizzitiello. Also lauter so Blüten, die das einfach getrieben hat, dass man nicht mehr so leicht an Geld kommt und dass alle irgendwie schauen müssen, wie sie halt ihre Geldgeber, ihre Investorinnen und Investoren dann weiter glücklich machen, bis hin zu so schrägen Blüten, wie das Disney Electronic Arts kaufen könnte. Weiß ja nicht, wird's was, ne? Aber scheinbar gibt es Druck aus Teilen des Disney-Managements, dass man mehr Engagement im Gaming erwartet, statt dass einfach nur Lizenzen vergeben werden, ne? Zum Beispiel an Ubisoft für Star Wars Outlaws und so weiter. Und dass sie da aktiver werden, wieder als Disney und auch selber Sachen herstellen. Ja, was macht man dann? Man kauft einen Publisher. Vielleicht EA. Erstmal nicht, möglicherweise, vielleicht, weil die Zinsen zu hoch sind, noch, also der Kauf würde dann zu teuer. Aber das sind Dinge, mit denen man gerade richtig rechnen muss. Ne? Also die Microsoft-Activision-Übernahme, die dieses Jahr dann durchgegangen ist, wird nicht das Letzte bleiben bei der Branchenkonsolidierung.
Das wäre auch eine Hochzeit zwischen EA und Disney. Jetzt ist EA gerade an einem Punkt, wo sie so ein bisschen ihr Bad Guy Image loswerden, weil sie dann sowas machen wie das Dead Space Remake oder so Singleplayer Sachen wie hier Star Wars Jedi Survivor. War das auch dieses Jahr? Das war auch dieses Jahr, oder?
Ja, das war auch dieses Jahr.
Ja. Und dann werden sie von Disney geschluckt, was einfach der Inbegriff ist von wir pumpen ein Ding nach dem anderen raus, melken alles bis zum geht nicht mehr. Ja, stimmt. Star Wars Jedi Survivor war auch dieses Jahr, war auch ein enttäuschender Release, leider. Also geht auch sehr einher mit dieser Krise der AAA-Branche, immer noch Spiele halt qualitativ auch sauber abzuliefern zum Launch. Obwohl es ja eigentlich ein tolles Spiel war.
Ja. Es war ein super Spiel, aber es ruckelt bei mir bis heute.
Ja. Sie haben die PC-Version nie ganz gefixt bekommen. Nur verbessert, aber nicht ganz gefixt. Das ist so ärgerlich.
Ja, der PC zieht leider immer die letzte Karte bei solchen Sachen. Und ja, ich meine, es war halt auch dann vielleicht wieder ein bisschen bei EA die Priorisierungsliste, ne, zu sagen, ah ja, jetzt müssen wir halt die PC-Version noch machen, aber so richtig viel Zeit und Liebe können wir doch nicht mehr reinstecken. Es ist ärgerlich, tatsächlich, auch dieses Jahr wieder gewesen.
Ich meine, was ja immer so als Factoid schon sehr, sehr lange rumschwirrt in all unseren Podcast-Folgen, weil es auch einfach ein guter Factoid ist, ist diese Aussage, dass sich die Entwicklungskosten für AAA-Spiele alle 10 Jahre angeblich verzehnfachen, was ja mal die Aussage von einem Entwickler war, der das wohl ausgerechnet hat oder abschätzen konnte. Und ich meine, das wird ja sicher damit zu tun haben, mit diesem ganzen Gefühl, dass man Sachen möglichst schnell rausbringen muss, dass man irgendwo Kosten sparen muss, dass man immer gucken muss, wo man irgendwie noch Geld rauskriegt und dass Gaming generell ja zurzeit auch einfach teurer wird. Also es gab ja sowieso jetzt eine Preiserhöhung schon vor einer ganzen Weile, was eben Vollpreistitel angeht. Und zusätzlich kommen jetzt eben so viele weitere Sachen hinzu, die Gaming einfach immer teurer werden lassen. Und das ist jetzt zwar ja eher ein Blick in die Zukunft als ins letzte Jahr, aber ich frage mich schon, wo das noch hingeht oder wo man da vielleicht mal eine Lösung findet.
Ja, und dieses Jahr hat es ja angefangen. Was waren das, 70, 80 Euro für Forspoken? Ich meine, Forspoken, ne? Also, schwierig. Es war halt nicht das das allerbeste Spiel. Und gleichzeitig siehst du halt neue Player, die in diese Gaming-Branche rein ja drängen oder sich schleichen, je nachdem, wie man möchte. Einer davon ist Netflix. Netflix will auch Gaming-Plattform werden. Die haben ja schon so Deals gemacht mit Into the Breach, was du exklusiv auf Mobile spielen kannst, wenn du halt Netflix-Abo hast. Du kannst die GTA Remaster auf Mobile spielen mit einem Netflix-Abo. Sie selbst sagen, sie haben 10 Projekte in-house in der Entwicklung, 10 Gaming-Projekte. Da werden sicherlich auch Ableger dabei sein von ihren TV-Serien. Gibt's jetzt auch schon bei Netflix Gaming. Ne? So Love is Blind oder sowas kenne ich nicht, aber gibt's scheinbar auch ein Spiel zu und eine Serie. Beides sicher toll.
Ich hoffe, das wird wie diese alten Lizenzspiele auf dem Nintendo DS oder so.
Ja, so DuckTales und so.
Ja, es gab doch auch zu ganz vielen Reality-Shows einfach damals so ganz komische Lizenzspiele, auch so Germany's Next Topmodel und solche Sachen. Oh, das Gott. Das ist eine ganz eigene Nische, die eigentlich auch mal eine Podcast-Folge verdient hätte.
Auf jeden Fall. Hast du Nintendo DS gesagt? Ich habe Super NES verstanden. Deswegen habe ich DuckTales gesagt. Das ist länger her. War aber auch, das war ein tolles Spiel.
Ja, same thing, ja.
Ja. Ja, absolut, absolut. 90 Partnerschaften haben sie angeblich, Netflix, mit Gaming-Projekten da draußen, ne, insgesamt. Also sie gehen da richtig rein. Geleitet wird dieser Gaming-Arm von Netflix von Mike Verdue. Der war früher bei Electronic Arts Los Angeles und hat an Command & Conquer gearbeitet. Warum hast du nicht weiter an Command & Conquer gearbeitet, Mike? Wo ist mein neues Command & Conquer von Netflix, Mike? Ja, das sind die Fragen, die Weltöffentlichkeit eigentlich stellen sollte. Aber tatsächlich, ne, also die investieren da richtig. Und warum? Weil sie eine Plattform sind mit über 240 Millionen Abos. Und das ist verrückt. Also, wenn man das gegenrechnet, der Game Pass hat angeblich unbestätigterweise von Microsoft, aber laut eines LinkedIn-Postings von einem Marketing-Mitarbeiter 30 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Die Zahl wurde dann aus diesem Posting auch wieder rausgenommen irgendwann. Das heißt, das deutet darauf hin, dass sie vielleicht richtig sein könnte. PlayStation Plus hat so um die 50 Millionen. Das heißt, wir reden beim Game Pass und bei PlayStation Plus zusammen über 80 Millionen Abos. Netflix hat das Dreifache. Natürlich nicht nur von Leuten, die spielen, sondern von Leuten, die im Wesentlichen TV-Serien sehen möchten, weil dafür hast du Netflix. Aber gerade wenn sie halt über dieses Mobile Gaming gehen, sprechen sie ja damit ein weiteres Gerät an, was alle in der Tasche haben, nämlich das Smartphone. Und dann ist halt der Schritt zu sagen, na ja, ich habe eh schon ein Netflix-Serien-Abo. Kann ich mal gucken, was es da auch auf Netflix Gaming gibt? Ach, guck mal, dieses Into the Breach sieht gut aus. Und ja, das sieht fucking gut aus, weil das eines der besten Strategiespiele ist der letzten Jahre. Also bleiben die Leute vielleicht dann im Gaming hängen. Ganz spannende Entwicklung.
Kurios, dass sie da bisher so wahnsinnig wenig Marketing drumherum spinnen. Also so viele Leute haben das, glaube ich, null auf dem Schirm, dass das überhaupt existiert und dass das wirklich Stand jetzt schon in ihrem Abo drin ist. Ich glaube, dass das so viele Leute nicht wissen, weil sie da wirklich nicht mit hausieren gehen.
Ja, das ist auch Teil ihrer Strategie, haben sie gesagt. Nö, sie müssen da gar nicht groß Werbung machen. Das bekommen Leute halt einfach ganz natürlich im Rahmen ihres Abos einfach auch noch Gaming. Naja, mal gucken, ob es so bleibt. Ne, gibt noch andere, die auch natürlich diesen Mobile-Markt sich mehr widmen wollen. Apple logischerweise mit Apple Arcade, wo es jetzt Anfang des Jahres einen Haufen neue Spiele gab und jetzt auch AAA-Spiele, ne, fürs iPhone kommen, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village und so weiter. Also die auch dieses AAA-Gaming auf Mobile-Plattformen pushen wollen. Ich sag's an der Stelle nochmal, hab's schon ein paar Mal gesagt, ich will nicht Assassin's Creed auf einem Smartphone-Bildschirm spielen, weil es so klein ist. Für mich ist das ein Spiel, was ich auf einem, ich meine, ich habe jetzt auch keinen riesigen Fernseher, aber einen okay großen Fernseher, sage ich mal. Und das sind tatsächlich die Dinger, um überhaupt die Details auch zu sehen, das auf einem großen Bildschirm genießen möchte.
Ist auch so schade, weil dieses Codename Jade, das chinesische Assassin's Creed, sieht so toll aus. Ich habe überhaupt keine Lust, das auf dem Handy zu spielen. Das ist vom Szenario und so weiter. Also darf man nicht sagen, weil, ne, Mobile Gaming ist ja auch ein toller Gaming-Zweig für die Leute, die es mögen, aber ich persönlich will ein Assassin's Creed auf meinem riesen Fernseher spielen, genau wie du. Aber ist wahrscheinlich ein Stück weit auch irgendwie eine logische Entwicklung, wenn man sich anschaut, wie sehr die Streaming-Services mittlerweile gegeneinander kämpfen müssen, weil es so viele gibt und es alles sich so diversifiziert, dass sie da versuchen, auch auf mehr als eine Säule zu setzen. Da ist Gaming natürlich sehr dankbar. Bin mal gespannt, Ubisoft hat ja angeblich einige Assassin's Creed-Projekte mit Netflix am Laufen, was da nächstes Jahr noch kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Marketing-Offensive dann halt auch losgeht, sobald da mehr zu zeigen ist.
Ja, definitiv. Das ist alles der Kampf um unsere Zeit hier. Und wir kämpfen mit um eure Zeit mit Videos und Podcasts. Ne? So bekämpfen wir uns in dieser Spielebranche alle gegenseitig. Jetzt habe ich es doch wieder auf so eine Dystopie runtergebrochen irgendwie am Ende.
Ich meine, wir sind immerhin kompatibel mit Spielen. Ich weiß, dass viele Leute da draußen uns gerne hören, während sie spielen. Das heißt, im Grunde sind wir der Freund, nicht der Feind.
Stimmt. Oder ihr könnt uns auch gerne sehen oder hören, während ihr Netflix guckt. Ich finde es einfach Netflix-Ton aus, nebenher einen GameStar-Podcast laufen lassen.
Ja.
Viele Netflix-Serien werden besser, wenn man den Ton ausmacht und dabei unseren Podcast hört. Ja.
Probiert es mal aus. Ja, ja, ja. Es ist, ja.
Squid Game Staffel 2, einfach mal ohne Ton, stattdessen mit uns drüber. Guckt einfach mal, was passiert.
Quasi auch fast kein Unterschied.
Nee.
Eigentlich, muss man sagen. So, letzter Trend für dieses Jahr wäre noch die KI. Natürlich, ne, aber die begleitet uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Natürlich immer die Frage, wie wird künstliche Intelligenz das Gaming verändern? Das können wir an der Stelle jetzt nicht abschließend beantworten, muss ich sagen. Das ist weiterhin ein Zukunftsthema. Viel dieses Jahr haben wir nicht gesehen, zumindest im Bereich KI in AAA-Games, weil das gibt's so viel noch nicht. Ne? Also es gibt Experimente, die man auch schon spielen kann für KI und generativen Dialog in Spielen, aber es gibt jetzt noch keine Spiele, in denen es irgendwie total abgefahrene KI-NPCs gäbe oder so. Das ist dann eher die Zukunft, aber wie ich finde, weiterhin eine spannende, weil Gaming ist eines der wichtigsten Testgelände überhaupt, glaube ich, für KI, weil es halt einfach immer an der vordersten Front dieser technischen Entwicklung steht. Und dann zu gucken, ne, was könnte denn Bethesda machen mit einem KI-Algorithmus, der Elder Scrolls 6 generiert und welche Abenteuer?
Nein.
Naja, okay, das war 2023. Wir müssen am Ende, weil ich am Anfang schon gesagt habe, ne, ein Teil des höchstrichterlichen Urteils, das hier gefällt wird, ist eine Wertung. Wir müssen dieses Jahr bewerten. Geraldine, auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten, wie viele Punkte gibst du dem Spielejahr 2023?
In Bezug auf was? Jetzt mache ich einfach nochmal eine ganz neue Diskussion auf.
Oh, ja, das ist eine sehr gute Frage. In Bezug auf alles.
Ah ja, schön. Das mag ich gern. Meine differenzierte Antwort auf diese sehr differenziert gestellte Frage, mein Gott, sagen wir mal eine 8. Ich bin bei einer 8. Es ist schwierig, weil ich gehe mal von den Releases aus, weil es ist sehr viel, es sind sehr viele Sachen drumherum passiert, die dem Ganzen einen bitteren Beigeschmack eigentlich geben würden. Aber wenn ich von den Releases ausgehe, bin ich bei einer 8, was zeigen soll, dass ich hoffnungsfroh für die Zukunft bin, dass es das noch nicht war, dass es noch sich nach oben steigern kann. Aber das ist wirklich ein extrem gut gefülltes Spielejahr war, wo man ehrlich gesagt auch, also selbst wir, die beruflich spielen, einiges, glaube ich, noch nachzuholen haben. Also man hat nicht geschafft, alles durchzuspielen, was dieses Jahr cool und relevant war. Und damit werde ich auf jeden Fall Weihnachten und den Anfang des Jahres noch zubringen. Und dann bin ich hoffentlich bereit für all das, was nächstes Jahr folgt.
Sehr schön. Dimi?
Bei mir ist es, ich gehe damit, also bei mir ist es eine 8,3, keine 8,4 oder 8,2, eine 8,3. Weil, und tatsächlich aus den gleichen Gründen. Also ich habe einfach so tolle Spiele dieses Jahr gespielt und so viele noch nicht gespielt. Ich habe noch gar nicht Baldur's Gate 3 gespielt. Ja, ich habe die ersten beiden Spiele geliebt. Ich habe sie geliebt und ich habe Teil 3 immer noch nicht gespielt, weil ich dachte, nee, das hebst du dir auf. Ja, ich habe auch einen Cyberpunk-Spielstand angefangen und bin immer noch nicht beim Phantom Liberty gelandet, weil ich einfach so viel Zeit in dem Base-Game wieder verbracht habe. Also ein Spiel zu haben, in dem es so viel gibt, auf das ich mich freue und womit ich Spaß habe und so, das tut nach den letzten enttäuschenden Jahren wirklich mal wieder gut. Also von daher eine ganz klare 8,3.
Okay, okay, gut. Ja, eine glatte 8,3. Eine
glatte 8,3, ja.
Ja. Ich bin bei einer 7,8 für dieses Jahr.
Verstehe.
Weil ich mir doch, ja, also ich komme dann, ich näher mich da eher von unten der 8, weil es in diesem Jahr dann doch ein paar Spiele gab, die eigentlich exakt mein Kerninteresse getroffen haben, bei denen ich aber dann sagen musste, es wäre mehr gegangen. Und das sind insbesondere halt Diablo 4 und Starfield. Weil ich liebe Weltraum-Rollenspiele Aber habe bei Starfield halt aus den Gründen, die wir schon episch besprochen haben, immer wieder Momente gehabt, wo ich mir dachte, ah, es hätte so viel mehr sein können, um meinen Traum wirklich zu erfüllen oder dem gerecht zu werden. Und das andere ist halt Diablo 4, weil ich liebe Diablo. Ja, schlagt mich doch in den Kommentaren. Ich liebe Diablo. Ich habe auch Diablo 3 gerne gespielt. Aber es ist halt auch ein Spiel, wo du merkst, es hat noch so viele auch konzeptionelle Dinge, an denen man arbeiten müsste. Ich sag nur, wie viele Affixes kann ein Spiel haben für Items? Diablo 4 sagt einfach ja und hat sie alle. lauter so Sachen, wo ich mir dann auch bei Diablo denke, ach, es hätte auch mehr sein können eigentlich. Eigentlich müsste Diablo ein Spiel sein, an dem ich rund um die Uhr sitzen würde. Als alter Diabloist ist es aber nicht. Das Gute, und deswegen bin ich halt trotzdem bei einer stabilen 7,8 ist, ja, ist doch wurscht, gibt ja genug andere Sachen. Ne, das spiele ich halt Jack the Lions 3, dann spiele ich halt Age of Honors 4, dann spiele ich halt, okay, City Skyline 2 auch besser sein könnte, aber ihr wisst, was ich meine. Also ein stabiles Jahr, würde ich sagen. Der Wertungsdurchschnitt von uns ist jetzt eine gute 8,0 Periode 3. Ist okay, finde ich.
Ja.
Gut, gute 8. Also insofern, ja. Das ist, glaube ich, das beste Jahr der GameStar-Podcast-Geschichte gewesen. Ein okayes Jahr. Ja, das ist das höchste Lob, was wir zu vergeben haben. Ein okayes, ja.
Kann man jetzt nicht viel meckern.
Ja, nö. Es ist so ein, na, vielleicht für die Älteren, die es noch kennen, ist so ein Heinz-Becker-Jahr. So, oh ja. Ne? So, ist okay, ja. Ne? Ei, Heinz, sag doch auch mal was. Oh ja.
Oh ja.
Ne? So ungefähr. Für die Jüngeren googelt es. Ihr werdet es finden. Das war's von unserem Jahresrückblick 2023 und unserem höchstrichterlichen Urteil. Ich sage vielen Dank, Demi, vielen Dank, Geraldine. Es war wundervoll.
Tschüss.
Macht's gut.